Wenn wir über den Wiederaufbau sprechen, das Wichtigste vorerst sind die Sicherheitsgarantien. Denn ohne Sicherheit in der Ukraine wird der Wiederaufbau auch sehr schwer sein.
Usually we think of reconstruction, the repairs after the war. But we need to do it already now. People who are in need are there with their windows broken, hospitals which need reparations or even school facilities.
Much of this infrastructure was in a bad shape even before the war, and it needs to be replaced, which gives opportunities for businesses to come in with modern technologies, with greener technologies. The railways, the bridges, the stations that we use still every day, they were designed and built by Austrian businesses. We in Ukraine remember that.
We live with the slogan Carpe Diem, live today. That's why the reconstruction has to happen already today.
Ja, hallo, hier im Stadtsaal in Wien. Wir sind Lookout, Außenwirtschaft, der Podcast für Geopolitik und Weltwirtschaft. Und ich muss es leider sagen, jetzt wird's ernst, denn über österreichische Innenpolitik kann man natürlich auch noch unterhaltsam sich unterhalten, wie wir es vorher in diesem tollen Gespräch zwischen der Anna Wallner und der Anneliese Rohrer im Podcast der Presse gehört haben. Unser Thema ist um einiges ernster. Wir reden über die Ukraine und über den Kriegsfortschritt, über die Entwicklungen, über die Verwerfungen und Zerstörungen und das menschliche Leid bekommen wir ja doch regelmäßig in den Medien Nachrichten, leider sehr schreckliche Nachrichten, über die wirtschaftliche Lage in der Ukraine. Darüber hört man sehr wenig, und diese Informationslücke zu füllen, das ist unsere Aufgabe in diesem Podcast Lookout. Und ich habe mir dafür die zwei kompetentesten Gäste eingeladen, die man finden kann. Und zwar Artem Kotschnev ist Ökonom am Wiener Institut für Wirtschaftsvergleiche, und sein Spezialgebiet sind eben die wirtschaftlichen Folgen von Kriegen und Konflikten. Und geografisch gesehen ist sein Spezialgebiet Osteuropa. Und in diesem Zusammenhang erwähne ich es auch noch, er ist gebürtiger Russe, was jetzt mit seiner wissenschaftlichen Arbeit natürlich nichts zu tun hat, aber er kennt sich sehr gut aus in der Region. Und der zweite Gast ist der WKÖ-Wirtschaftsdelegierte in Kiew. Der ist extra für uns heute nach Wien gekommen. Georg Weingartner, schön, dass du da bist.
Danke, danke.
Und mein Name ist Eva Weisenberger. Ich leite in der Wirtschaftskammer Österreich die Abteilung für Kommunikation, Marketing und das Medienhaus. Georg, du lebst seit einem Jahr in Kiew und mit deinem Team berätst du dort österreichische Unternehmen, die in der Ukraine aktiv sind. Wie schaut dein Alltag aus? Wie erlebst du die Lage jetzt 2,5 Jahre nach diesem Angriff Russlands auf die Ukraine?
Naja, also wenn man sich die Ukraine anschaut, dann muss man eigentlich unterscheiden. Es gibt nicht eine Ukraine, sondern es gibt mehrere Teile des Landes. Das Land ist ja riesengroß, und die Situation im Westen der Ukraine oder in Kiew ist eine völlig andere als in den frontnahen Gebieten. Und dementsprechend, also ich bin hauptsächlich in Kiew und westlich davon unterwegs, und dort ist es eigentlich eine Normalität. Man hat sich an den Alltag gewöhnt, und immer wieder tritt der Krieg sozusagen in diese Normalität ein, in Form von Luftalarmen, in Form von Stromausfällen und ähnlichen Dingen. Und man muss sich das dann so vorstellen, dass man eigentlich ein normales Leben lebt. Jeder versucht, dort auch seine Geschäfte zu machen, seinen alltäglichen Verrichtungen nachzugehen. Die Ukrainer sind ja sehr resilient und haben sich also gut damit arrangiert, aber immer wieder kommt es eben zu Luftalarmen, immer wieder wird das unterbrochen, immer wieder gibt es Stromabschaltungen über Stunden hinweg, man muss in den Shelter, das Programm von Veranstaltungen wird unterbrochen plötzlich wegen der Luftalarme, und also dann weiß man, man ist also in einem Kriegsland.
Aber auch der September hat ja jetzt wieder begonnen mit Luftangriffen von russischer Seite, auch auf Kiew. Und du sagst, das ist eigentlich ein normales Leben, das kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen. Hast du nie Angst?
Naja, also Angst ist ein schlechter Ratgeber in Krisengebieten. Ich selbst bin ursprünglich, komme vom Militär und bin eigentlich in vielen Hochrisikogebieten unterwegs gewesen. Und habe dort eines gelernt, dass es ist eine gewisse Portion Respekt erforderlich und eine gewisse Portion Wissen um die Umstände, wenn man in solchen Ländern unterwegs ist. Und es gibt dann, wenn ein Luftalarm ist, eine App, die öffnet man, da schaut man, was da dahergeflogen kommt, und dann gibt es die Einschätzung, ist es jetzt erforderlich, in den Shelter zu gehen, kann man noch ein bisschen zuwarten und ein bisschen seinen weiteren Geschäften nachgehen. Das ist eine entsprechende Lagebeurteilung, die einfach gemacht werden muss, anlassbezogen. Und wenn man dann in den Shelter geht, dann muss man auch da das Beste draus machen. Also es gibt ja auch dort interessante Leute, die man trifft. Und man ist dann einige Stunden lang doch mit den Leuten sozusagen auf engstem Raum zusammen. Und man kann dann auch zumindest gute Gespräche führen. Und wenn man schon sonst nichts findet, dann kann man ein dickes Buch lesen, das man sonst vielleicht nicht lesen könnte. Also man muss eigentlich das Beste draus machen. Ja.
Adem, ich habe dich schon so vorgestellt, du untersuchst die Auswirkungen eines Krieges auf die Wirtschaft. Wie ist denn jetzt die wirtschaftliche Lage nach 2,5 Jahren Krieg?
Die ist für die Ukraine momentan fragil. Wenn man die allgemeinen Standardmetriken anschaut, dann sieht das eigentlich okay aus. Die Inflation ist unter Kontrolle, ist ca. 5% jetzt momentan. Die Fiskalseite ist in Ordnung, gegeben der Umstände. Das Problem ist nur, dass diese Lage jetzt momentan von einem externen Schock sehr leicht beeinflusst werden kann und die können die ukrainische Wirtschaft aus dem Gleichgewicht irgendwie wegwerfen. Und das ist natürlich eine große Herausforderung für die Regierung und auch für die Bevölkerung. Strukturmäßig ist natürlich...
Was versteht man eigentlich unter Nearshoring?
Das heißt, dass man im Rahmen der Lieferkette die Produktion in die Nähe, in Nachbarländer von Österreich verlegt, um von dort aus entsprechende Komponenten oder Teile für zum Beispiel die Produkte zu erzeugen und die dann entsprechend woanders hinzuliefern. Hauptsächlich aus Kostengründen wird das von Firmen gemacht.
Also deswegen sind die österreichischen Firmen ursprünglich dorthin gegangen. Die Mentalitätsnähe sozusagen, muss ich sagen, Teile der Ukraine waren auch mal Teil des Habsburgerreiches. Also wir sind irgendwie verwandt. Wahrscheinlich viele Wienerinnen und Wiener haben vielleicht auch ukrainische Vorfahren. Was sind aber die Gründe, warum diese Unternehmen jetzt immer noch da sind?
Wir haben jetzt eine Umfrage gestartet bei den österreichischen Firmen vor einigen Monaten und da hat sich herausgestellt, dass wirklich also praktisch kein Unternehmen wirklich die Ukraine verlassen hat und die österreichischen Unternehmen glauben zum einen an die Ukraine als Standort. Die österreichischen Unternehmen sind auch der Meinung, dass die Ukraine ein wichtiger Partner sein wird in der Zukunft für ihre Produktion im Besonderen, aber auch für als Absatzmarkt. Und nicht zuletzt gibt es auch sehr enge persönliche Beziehungen jetzt mittlerweile schon zwischen den Unternehmern, auch österreichischen Unternehmensleitern, Managern, ähnlichen Mitarbeitern mit ukrainischen Mitarbeitern. Und die möchte man nicht im Stich lassen. Und aus dem Grund, das Ganze ergibt dann die Kombination, dass die österreichischen Firmen vor Ort bleiben.
In unserem Einspieler vom Beginn hat man auch die Stimme gehört der ukrainischen Parlamentarierin Maria Metseva und ich habe sie eben in Alpbach gefragt, wie wird man dann diese Wirtschaft nach dem Krieg wieder aufbauen können? Und sie hat diese Frage brüst zurückgewiesen und hat gesagt, wir sind schon mitten im Aufbau. Also was heißt nach dem Krieg? Wir bauen die ukrainische Wirtschaft jetzt schon wieder auf. Das ist im vollen Gange. Wie kann man sich das vorstellen?
Da hat sie aus meiner Sicht recht. Es wird laufend wieder aufgebaut, es wird ja auch viel zerstört, aber man muss eigentlich sagen, das, was die Ukraine haben wird nach Ende des Krieges, wird ein Neuaufbau sein, kein Wiederaufbau. Und dieser Neuaufbau, der wird in Dimensionen stattfinden, die also etwas erreichen werden, das es in Europa in den letzten Jahrzehnten nicht gegeben hat, ja, seit dem Zweiten Weltkrieg.
Adem, du hast kürzlich ein wissenschaftliches Paper veröffentlicht mit dem Titel Economic Reconstruction of Ukraine. Wie soll denn dieser Neustart, diese Neuerfindung der ukrainischen Wirtschaft ausschauen? Was für eine Strategie wird da verfolgt?
Ja, wir haben versucht, mit den Kollegen zu untersuchen, welche Möglichkeiten es gibt, die beste Effizienz bei dem Neuaufbau oder Wiederaufbau zu erreichen. Das Problem im ukrainischen Fall ist, das ist ein großes Land, es ist sehr viel zerstört, einfach die reine Investitionsvolumen für den Wiederaufbau, den man brauchen wird, das ist fast dreimal größer als das Gesamtbruttoinlandsprodukt von einem Land. Das heißt, das sind einfach die Mengen, die Ukraine alleine sich nicht leisten kann. Das heißt, die Effizienz ist eine sehr große Frage und für uns war es wichtig zu verstehen, okay, was sind die größten Herausforderungen und wo kann man die Ressourcen am besten investieren. Die allererste und größte Herausforderung für die Ukraine ist natürlich die Demografie. Viele Leute sind geflüchtet und man wird sie zurückbringen müssen. Und mein Thema war natürlich die regionale Dimension, wie der Kollege schon gesagt hat. Es gibt quasi zwei Ukrainen in dem Fall. Es gibt der westliche Teil, wo es relativ sicher ist. Und das ist, wo die größten Investitionsvolumen eventuell kommen werden. Und es gibt dann die östliche, südöstliche Seite. Und das ist das, die Gebiete, die dann zu den eventuell ohne Hilfe, ohne Spezialprogramme in einem, ja, in eine Armutslücke fallen können. Und das ist eine der größten Herausforderungen. Aus unserer Sicht, es gibt, wir haben versucht, die Industrien zu identifizieren, wo diese Gebiete dann die höchsten Chancen haben, einen Wirtschaftsmotor anzuzünden, damit sie in 10 Jahren wieder mal auch produktiv sein können. Und das war unsere Hauptmessage.
Und welche Industrien sind das?
Also was die östliche und südöstliche Seiten angeht, das sind natürlich die Metallindustrien, weil sie schon sehr große Rohstoffmenge sie haben, dort haben. Aber es bezieht sich nicht nur auf die klassische Metalle, wenn man über die Ukraine denkt, wie zum Beispiel Stahl oder Gusseisen. Es gibt auch die kritischen Mineralstoffe, wie zum Beispiel Lithium. Und die Ukraine hat eine von den größten Weltreserven von Lithium. Und das ist eine von den Ressourcen, die man natürlich verwenden kann als dem Aufsprungspunkt. Landwirtschaft ist natürlich ein Thema in der Ukraine. Ich glaube, das kennen viele.
IT. Vor dem Krieg war die Ukraine die Kornkammer Europas, aber auch teilweise des arabischen Raums. Deswegen gab es ja auch Brotknappheit in Jordanien, in Ägypten nach Ausbruch des Krieges, weil die Russen verhindert haben, dass das Weizen ausgeführt wird.
Genau, absolut. Ja. Und da ist natürlich wichtig, dass man nicht nur mit den rohen Produkten bleibt, wie zum Beispiel einfach ja nur Weizen alleine, sondern man versucht dann weiter in diesen Produktionsketten die Produkte komplizierter zu tun, weil sie dann einen größeren Mehrwert haben, damit man mehr damit verdienen kann. Es gibt auch Industrien, über die man weniger weiß, wie zum Beispiel im Westen, das ist die Plastikindustrie und Chemieindustrie in Ivano-Frankivsk-Gebiet. Dort ist eventuell eine Industrie entstanden, wo man sieht, die sind sehr kompetitiv auf dem internationalen Markt. Sie wachsen schnell, die haben eine sehr große Menge und das ist eine von Erfolgsgeschichten, auf denen man natürlich aufbauen soll.
Du hast das jetzt schon angesprochen, der Aufbau der ukrainischen Wirtschaft wird geschätzt auf 500 Milliarden US-Dollar. Das ist fast so groß wie das Bruttoinlandsprodukt, also die volkswirtschaftliche Leistung Österreichs in einem Jahr. Wer soll das eigentlich bezahlen? Wird es so eine Art Marshallplan geben? Also von 1948 bis 1952 haben eben die USA 16 europäische Staaten mit diesem Marshallplan wieder aufgebaut, darunter auch Österreich. Das haben sie natürlich nicht nur gemacht aus Altruismus und um der Demokratie westlichen Zuschnitt zum Durchbruch zu verhelfen, sondern natürlich auch, um sich Absatzmärkte für US-Produkte zu sichern und um ihren geopolitischen Einfluss zu sichern. Ist so etwas angedacht für die Ukraine, Georg?
Also du hast schon richtig gesagt, das Wiederaufbauprojekt der Ukraine hat solche Dimensionen, dass man es eigentlich nur gemeinsam bewerkstelligen kann. Es sind bereits jetzt eine Reihe von internationalen Finanzierungsinstitutionen sehr aktiv in der Ukraine und versuchen auch dort dementsprechend die nötigsten Schritte zu setzen, um die Ukraine zumindest beim Wiederaufbau der kritischen Infrastruktur und beim Budget, beim Haushalt zu unterstützen während des Krieges. Aber diesen Finanzierungsinstitutionen wird auch nach dem Krieg beim Wiederaufbau eine entscheidende Rolle zukommen. Also die werden auf jeden Fall eine große Last, sage ich jetzt einmal, tragen müssen vom Wiederaufbau. Genauso wie verschiedene Länder, die als Donors, also quasi als Geldgeber dann zur Verfügung stehen, um der Ukraine Geld zur Verfügung zu stellen. Ob es dann einen Marshallplan 2.0 sozusagen geben wird, wo die sich alle entsprechend koordinieren und wie sie sich koordinieren, das werden wir sehen. Aus meiner Sicht wird es erforderlich sein, dass es so etwas gibt. Und ein großer Teil der Investitionen muss aber auch aus dem Privatsektor kommen. Das wird auch immer wieder betont von verschiedensten Seiten. Und wir werden sehen, wie sich das entwickeln wird, sobald sich die Sicherheitslage stabilisiert hat. Mhm. Denn ohne Planungssicherheit werden die privaten Investoren zumindest im Augenblick einmal die Ukraine jetzt nicht unbedingt als Investitionsziel ansehen. Ja.
Artem, wie siehst du das? Was hat die internationale Staatengemeinschaft vor, um der Ukraine wieder auf die Beine zu helfen?
Also zuerst würde ich vielleicht betonen, dass diese Volumen an sich selbst, das sind nicht die undenkbare Größen. Also ungefähr dieselbe Menge hat man auch für die Rettung Griechenlands 2012, 2013 zusammengesammelt. Und auch wichtig zu betonen, es muss nicht alles auf einmal irgendwie verteilt oder investiert werden. Ja, den Wiederaufbau, der dauert über die Jahre, wenn nicht Jahrzehnte. Und für die Ukraine ist natürlich extrem wichtig, die Kapazitäten aufzubauen, auch administrativ, und die ganzen Geldvolumen und Investitionsvolumen einfach zu administrieren. Und das wird eine von den wichtigsten Aufgaben sein. Und aus meiner Sicht, wie das institutionell aufgebaut ist, da müssen viele Interessen in dem Fall berücksichtigt werden. Aus meiner Sicht, und das haben wir, was wir in unserer Forschung betont haben, da ist wichtig, dass die lokalen Interessen von der Bevölkerung auch da in Betracht genommen werden. Es kann gut sein, dass die Investoren von extern kommen und versuchen dann lokal irgendwas zu tun und irgendwelche Sachen aufzubauen. Da können die Informationsasymmetrien entstehen. Ja, weil die Menschen, die lokal wohnen, da kennen sich vielleicht besser aus, und dann haben sie vielleicht auch sehr gute Ideen, wie man dann das ganze Geld verwenden kann. Und das ist, was wir in unserer Forschung sehr stark betont haben und haben auch die finanziellen Mechanismen vorgeschlagen, um das zu berücksichtigen.
Georg hat es vorher schon gesagt, sobald Planungssicherheit bestünde, kommen dann die internationalen Investoren ins Land. Welche Länder stehen denn da in der Pole Position?
Es gibt natürlich Länder, die immer wieder auch in den Medien aufscheinen, dass sie sehr, sehr stark die ukrainische Wirtschaft unterstützen. Das sind natürlich die USA, das sind Deutschland, das sind UK, das ist Frankreich. Es gibt auch einige kleinere Länder, die in verschiedenen Bereichen oder in verschiedenen Regionen sehr aktiv sind, bereits jetzt, vor allem aus dem EU-Raum. Insgesamt muss man sagen, kann man eigentlich sagen, es gibt drei große Blöcke an Ländern bzw. Regionen, die jetzt wirklich aktiv sind im Augenblick. Eines die USA, zweites sind große europäische Länder wie Deutschland, Frankreich, UK. Einige kleinere Länder sind daneben und dann vor allem die EU als Ganzes. Und ich glaube auch, dass also der EU, die jetzt bereits sehr aktiv ist, auch im Zuge dieses Wiederaufbaus eine ganz tragende Rolle zukommen wird. Also wenn es einen Marshallplan 2.0 geben wird, dann wird die EU bei diesem Marshallplan eine koordinierende und tragende Funktion einnehmen.
Das soll jetzt nicht zynisch klingen, aber man kennt das ja auch aus der Geschichte. Glaubt ihr, es wird so eine Art Goldrausch dann geben, wenn der Krieg mal vorbei ist?
Also Goldrausch ist vielleicht das falsche Wort angesichts der Umstände, die dazu geführt haben. Was es auf jeden Fall geben wird, ist, dass es erhebliche Möglichkeiten geben wird für europäische und amerikanische, auch zum Teil asiatische Unternehmen, dort mitzupartizipieren, und auch erhebliche Möglichkeiten für die Ukrainer, dass sie ihre gesamte Wirtschaft neu aufstellen. Das ist grundsätzlich positiv, aber Goldrausch würde ich es jetzt nicht nennen.
Du hast schon die EU angesprochen. Die Ukraine hofft ja auf eine EU-Mitgliedschaft. Andererseits muss man sagen, die Westbalkanstaaten hoffen jetzt schon teilweise bis zu 20 Jahren auf eine EU-Mitgliedschaft. Auch dazu haben wir eine Folge dieses Lookout-Podcasts schon online. Also das verlinken wir dann in den Shownotes. Artem, wie lautet denn da deine Prognose? Hat die Ukraine eine Chance auf die EU-Mitgliedschaft?
Also auf die Prognose, da würde ich hier verzichten, aber ich hoffe auch drauf. Mein Punkt wäre, das ist ein sehr komplizierter Prozess, einfach technisch. Es gibt viele regulatorische Gesetze, die in der Ukraine implementiert werden müssen. Und es gibt 35 Kapitel von dieser Harmonisierung zwischen den EU-Gesetzen und ukrainischen Gesetzen. Und das ist auf jeden Fall ein langer Weg. Im Falle von Bulgarien und Rumänien, das hat 10 Jahre gedauert. Und das wäre aus meiner Sicht die Mindestfrist, die man quasi in diesem Prozess quasi im Kopf behalten soll. Es gibt ein sehr großer Anker in dem Fall. Für die Ukraine ist es natürlich essentiell und sehr wichtig, im EU-Raum zu sein, weil es zusätzlich dazu auch die gewisse Sicherheit bringt, auch Verteidigungssicherheit. Und das gibt mir einen hohen Optimismus im Prozess.
Mhm. Artem hat vorher gesagt, eine der größten Herausforderungen für die Ukraine ist, dass eben sehr viele Menschen logischerweise auf der Flucht vor dem Krieg das Land verlassen haben. Georg, wie erlebst du das? Glaubst du, kommen diese Menschen zurück und werden dann eben das Land neu aufbauen?
Also ich glaube, je länger der Krieg anhalten wird, desto weniger Leute werden zurückkehren, weil sie sich einfach einfügen in unsere Gesellschaft oder in die Gesellschaft der Gastgeberländer. Und ich hoffe, dass möglichst viele zurückkommen, weil die sind wirklich notwendig für die ukrainische Wirtschaft. Wir werden sehen, wie lang es noch dauern wird, und wir werden dann sehen, wie viele zurückkehren. Mhm. Ja.
Gut, vielen Dank für diese Insights. Vielen Dank fürs Zuhören. Georg Weingartner und sein Team im Außenwirtschaftscenter Kiew stehen euch und allen natürlich immer zur Verfügung, wenn es um Fragen der wirtschaftlichen Lage oder auch für wirtschaftliche Aktivitäten in der Ukraine geht. Denn wir haben jetzt auch gelernt, die Ukraine braucht natürlich auch österreichische Unternehmen oder andere westliche Unternehmen, die bei ihnen dann investieren und das Land nicht verlassen. Und die Kontaktdaten findet man natürlich auch in den Shownotes. Und ich möchte jetzt diese Gelegenheit, wenn ich schon mal auf der Bühne bin, noch nutzen, um das neueste Podcast-Baby aus meinem Team in der Wirtschaftskammer Österreich zu bewerben. Der Podcast nennt sich Sound of Business und darin interviewt Christoph Hahn, ein Kollege von mir, jedes Monat ein und eine Unternehmerin in Österreich und lässt sich die Erfolgsgeschichte erzählen, aber nicht nur die Erfolgsgeschichte, sondern auch die Tiefen, die man durchlebt, wenn man ein Unternehmen gründet. Und zwei Wochen später kommt dann immer ein Podcast, wo ExpertInnen dann erklären, was man in dieser Folge sonst noch wissen müsste zu dem Thema, also zum Beispiel zum Thema Gründen oder zum Thema im fortgeschrittenen Alter noch eine Lehre machen, um sich selbstständig zu machen oder zum Thema Steuern und, und. Also bitte reinhören, Sound of Business überall, wo es Podcasts gibt. Dankeschön. Danke.